Ja, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Andreas Dück. Ich komme aus Warndorf, aus der Freien Kirchengemeinde in Warndorf und bringe erstmal herzliche Grüße mit hierhin, auch aus unserer Gemeinde. Mit einigen haben wir uns gesehen und getroffen in den Wintermonaten. Da gab es hier das Seminar zur Seelsorge und da waren wir mit dabei, sodass wir uns zumindest vom Sehen her vielleicht schon mal gekannt haben oder getroffen haben. Heute bin ich hier und ich freue mich über einen Vers zu reden, über eigentlich ist es mehr als ein Vers, es ist eine Botschaft in der Bibel, eine grundlegende Botschaft in der Bibel, die uns zutiefst ergreifen soll. Gott unter Göttern. In der Ehe ist es ja so, dass wenn man sich liebt, dann sagt man sich manchmal, ja, du bist die Liebste für mich oder du bist der Liebste für mich. Und wenn man dann so gerade ein bisschen neckisch drauf ist, dann könnte man zurückfragen, dein Liebster von wie vielen denn? In der Tat wäre das schräg, wenn jemand sagen würde, also weißt du, du bist zwar mein Mann und wir haben geheiratet, ich würde gerne einen weiteren heiraten, aber mach dir keine Sorge, du bleibst der Liebste für mich. Oder das Gleiche, wenn man 4 Frauen hätte, man würde eine 5. heiraten wollen und ihr sagen, mach dir keine Sorgen, du bist aber nachher die Liebste für mich. Wäre das denn genug? Würde es uns dann reichen für eine Ehe, der Liebste oder die Liebste zu sein? Und für uns ist klar, natürlich nicht. In der Ehe will ich nicht der Liebste sein, ich will der Einzigste sein. Kann es bei Gott auch so sein? Wäre es denn für Gott in Ordnung, wenn er unter den Göttern, die man so hat, der liebste und der beste Gott wäre? Bei Israel und bei den Völkern um Israel herum war das völlig normal. Es war normal, dass es viele Götter gab, und dass man natürlich einen Gott hatte, den man mehr lieb hatte als den anderen, den man mehr mochte oder mehr fürchtete als die anderen Götter. Aber Gott erteilt seinem Volk eine eindeutige Lektion in Sachen ein Gott. Und diese Lektion, dieser Unterricht findet statt an einem Berg, am Berg Sinai. Als das Volk aus Ägypten nach Kanaan zieht, und die erste der 10 Lektionen, um die geht es heute. Das erste Gebot, das erste Wort, das Gott sagt. Und wir finden es in 2. Mose 20, Vers 3. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt das gern mit auf. Es ist auch immer schön, mal zu gucken, ob das, was davor und danach steht, auch ungefähr so zutrifft über das, was man sagt. Aber dieser Vers, der hat einen Satz, den man eigentlich sehr schön auswendig kennenlernt oder kennen kann. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und heute will ich darüber sprechen, was es denn bedeutet, keine anderen Götter neben Gott, neben Jahwe zu haben. Was ist denn eigentlich überhaupt ein Gott? Gibt es denn heute noch Götter auch in unserem Leben? Und was gibt uns Hoffnung im Kampf gegen diese Götter? Die 10 Gebote sind momentan, ich würde sagen, wahrscheinlich fast weltweit bekannt und auch im Westen ziemlich anerkannt. Wenn man sagen würde, die 10 Gebote, ja, auf jeden Fall, das ist wichtig, das sollten wir beachten. Einige dieser Gebote fanden sich auch in anderen Kulturen und in anderen Bräuchen und Religionen wieder. Aber nicht die ersten 4 Gebote, die waren einmalig. Die gab es nur in Israel, die gab es in anderen Völkern nicht. Und das ganz Besondere ist, kein anderer Gott. Und das war in den Religionen rund um Israel herum total anders. Könntest du es ja mal vorstellen, wie das wäre, wenn heute jemand sagen würde, du darfst kein anderes Handy haben, außer von Samsung. Wir würden sagen, wer bist du denn, dass du mir sagen kannst, was für ein Handy ich benutzen darf? Oder du darfst kein anderes Auto fahren, außer ein Peugeot. Ja, gerade in Deutschland wäre das schwierig. Diese Ausschließlichkeit, diese Exklusivität, das ist nicht unser Ding. Wir mögen die Vielfalt. Was bilden sich denn Menschen ein, wenn sie sagen würden, exklusiv nur das und nichts anderes? Das ist völlig neu, auch für Israel damals. Und wir stellen fest, wenn wir durch die Gebote gehen, dass eigentlich alle anderen Gebote an diesem ersten Gebot hängen. Wir kennen natürlich die 10 Gebote auswendig, nicht wahr? Gerade wenn man die Bibel aufgeschlagen hat, da kann man sie schön auswendig aufsagen. Aber wenn es darum geht, die Eltern zu ehren, wenn es darum geht, nicht zu töten, wenn es darum geht, nicht zu begehren, dann hat es eigentlich etwas damit zu tun, wer Gott für uns ist. Es ist bei jedem Gebot gleichzeitig ein Kampf um das erste Gebot. Ist denn Gott Gott allein? Und wenn wir an Israel denken und an die Situationen der Israeliten, dann sehen wir, sie kommen aus einem Volk, aus einem Land, in dem es viele Götter gab, die angebetet wurden. Und der Pharao, das war so ein sichtbarer Gott, ein Gottmensch. Und sie zogen in ein Land, in das Land Kanaan, in dem es auch viele Götter gab. Jede Stadt, jede Region hatte ihre Götter. Und da gab es natürlich noch darüber hinaus so allgemeine Götter, die alle irgendwie angebetet haben. Und nun das. Es ist kein Gebot gegen den Atheismus. Es ist nicht so, dass man sagt, du sollst an einen Gott glauben, sondern es geht darum, tatsächlich an nur einen Gott zu glauben. Und bei uns im Neuen Testament könnte man sich die Frage stellen, okay, damals in Israel war das so, aber ist es denn für uns noch relevant? Haben wir nicht alle mittlerweile kapiert, dass es nur einen Gott gibt? Damals war das sogar noch wichtig, noch wichtiger als heute, dass der Gott einen Namen hatte, Jahwe. Heute ist das nicht mehr ganz so relevant, nicht wahr? Weil es gibt ja nur einen Gott, warum braucht er noch einen Namen? Aber im Neuen Testament lesen wir, wie Paulus schreibt und wie Johannes schreibt, liebe Christen, hütet euch vor dem Götzendienst. Das ist sogar das Ende vom ersten Johannesbrief, das allerletzte, was Johannes so schreibt an die Christen. Hütet euch vor den Götzen. Was ist denn eigentlich ein Gott, wenn es für uns momentan immer noch so relevant und aktuell sein soll? Auch dieses erste Gebot. Ein Gott ist, so hat es mal jemand schön gesagt, zusammengestellt, ein Gott ist das, wovor wir uns fürchten oder das, worauf wir hoffen. Ein Gott ist das, wovor wir uns fürchten und worauf wir unsere Hoffnung legen. Letztes Jahr waren wir im Urlaub in Antalya. Das ging ja heute nicht ganz so oder diesem Jahr nicht ganz so toll. Vielleicht ist der ein oder andere von euch auch in Urlaub geflogen und war ein bisschen weiter weg als hier im Radius von Unna. Und wenn man nach Antalya fliegt, dann geht man natürlich ins Museum. Das sollte man tun, wenn man in der Türkei ist. Da gibt es wunderschöne Museen und Ausgrabungsstätten, die man besichtigen kann. Und ich bin dann durch die Räume gegangen, große Säle, die waren voll mit Statuen. Man könnte sagen, eine Sammlung von Göttern. Früher gab es in der Antike das Pantheon, das war so der Ort, wo die Götter aufgestellt waren, wenn man diese Götter anbeten wollte. Da gab es den Poseidon, das war der Gott der Meere. Und wenn man sich auf eine Schifffahrt begab, dann opferte man ihm, damit er einen bewahrte und beschützte. Da war Demeter, das ist die Göttin der Fruchtbarkeit der Erde. Der hat man geopfert, wenn man eine gute Ernte haben wollte. Da gab es den Dionysos, das ist der Gott des Weines. Ein Gott, den man natürlich sehr gern angebetet hat. Oder die Aphrodite, die Gottheit der Schönheit. Und natürlich ganz oben Zeus. Zeus, der Gott, der so über den anderen Göttern stand. Wir haben im Laufe der Menschheitsgeschichte alles optimiert. Besonders wir in Deutschland, wir mögen es zu optimieren. Früher, ganz früher, wir können uns nicht mehr daran erinnern, da gab es Kleidung aus Pflanzen im Garten Eden. Dann gab es Kleidung aus Tierfellen, die hat Gott sogar gemacht. Mittlerweile hat unsere Kleidungsindustrie einen ganz weiten Weg gemacht und wir kleiden uns heute nicht mehr so wie damals. Wir haben es optimiert. Ganz früher ging man zu Fuß, dann gebrauchte man Pferde, dann Autos und Flugzeuge. Wir bewegen uns nicht mehr genauso fort wie vor 2000 Jahren. Ganz früher schrieb man in den Sand, auf Steine, irgendwann Papyrus und heute schreiben wir auf sowas, auf digitalen Geräten. Wir haben alles optimiert und natürlich haben wir auch unsere Götter optimiert. Wir brauchen nicht mehr die gleichen Anschauungsbilder wie damals. Aber sind die Götter denn anders geworden, nur weil wir sie optimiert haben? Sind sie denn weggefallen, weil wir sie wegoptimiert haben? Luther sagt, worauf du dein Herz nun hängest und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Worauf du dein Herz hängest und dich daran verlässest, ja, vor 500 Jahren hat man so gesprochen, das ist dein Gott. Tim Keller, er lebt noch, er sagt das etwas anders, er sagt, ein Götze ist das, was wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er. Und von dem wir uns das versprechen, was nur Gott geben kann. Wenn wir uns das versprechen, was nur Gott geben kann, das ist ein Götze. Und weil man in einen Gott eine übergroße Hoffnung legt, stachelt es auch in uns ein übergroßes Begehren an. Und wir gieren nach Dingen. Dinge, Wünsche werden riesengroß in unseren Herzen, sodass sie uns beherrschen von innen aus. Ein scharfer Analytiker und Denker unserer Zeit, David Welles, der ist aus dem Leben gegangen, er war nicht gläubig, er hat die Probleme unserer Zeit haarscharf erfasst, ohne ihre Lösung zu sehen, das ist sehr bedauerlich, aber er schreibt etwas über Götzen, hat etwas über Götzen geschrieben und er sagt, als jemand, der nicht gläubig ist, er sagt, wir alle beten etwas an, wir können nur das Objekt frei auswählen. Wenn ihr Geld und materielle Güter anbetet, wenn ihr daraus euren Lebenssinn zieht, dann werdet ihr davon nie genug haben. So alles, was man anbeten kann, kann uns bei lebendigem Leib auffressen. Wenn ihr euren Körper, eure Schönheit und die sexuelle Attraktivität anbetet, dann werdet ihr euch immer hässlich fühlen. Und wenn mit der Zeit das Alter seine Spuren hinterlässt, dann sterbt ihr 1000 Tode, bis die Trauer euch darüber einholt. Wenn ihr Macht anbetet, werdet ihr euch schwach und ängstlich fühlen und noch mehr Macht über andere haben wollen, um eure eigene Angst zu betäuben. Und wenn ihr euren Intellekt anbetet und als kluge Menschen gelten möchtet, dann werdet ihr euch als Idioten und Hochstapler fühlen, die jederzeit auffliegen können. Das, was man anbetet, sagt er, das wird uns bei lebendigem Leib von innen auffressen. Gibt es denn in deinem Leben Götter? Gibt es denn in meinem Leben Götter? Also wenn wir uns das so anschauen, was zu einem Gott werden kann, dann sehen wir, ja letztendlich kann doch alles zu einem Götzen werden. Es gibt nichts, was nicht ein Gott sein könnte in unserem Herzen. Und so sagt Calvin das zu Recht, unsere Herzen sind Götzenfabriken geworden. Wir haben als Menschheit die Götzen so weit optimiert, wie ich es vorhin schon sagte, dass einfach die Statuen nicht mehr notwendig sind. Das können die Dinge in unserem Inneren, in unserem Wunsch sein, in unserem Herzen, die so groß werden, dass sie zu Götzen aufgeplustert werden. Ich habe mal so viele Fragen mitgebracht, die ich euch stellen will, die ihr euch stellen könnt, um zu gucken, ob es Götzen gibt in eurem Leben. Das eine ist, oder die erste Frage, die ist ziemlich einfach. Was ist mit deinen Tagträumen? Wovon träumst du, wenn du einfach so in den Tag hineinblickst? wenn du Zeit hast, Auto fährst, zu Hause bist, vor dem Einschlafen, bei jeder Gelegenheit, die sich ergibt, gibt es so Dinge, um die sich deine Gedanken immer wieder kreisen, immer wieder diese eine Sache. Wahrscheinlich ist das keine sündige Sache, die man sich da überlegt. Aber es ist etwas, was die ganze Zeit präsent ist. Wodurch würde ich mich denn besser fühlen? Wodurch würde ich mir wertvoller vorkommen und zufriedener sein? Die Dinge in unseren Tagträumen, die sagen etwas aus, wo wir uns hin ausrichten, was wir uns sehr, sehr wünschen. Einen Gott, das ist das Zweite, kann man auch daran erkennen, ob das Leben sinnlos wäre, wenn es nicht mehr da ist. Und das ist die zweite Frage. Wann wäre dein Leben sinnlos, wenn jemand oder etwas fehlen würde? Wir wissen das manchmal erst dann, wenn es weg ist, nicht wahr? Es ist nicht mehr da und auf einmal merken wir, was für eine große Lücke, entweder ein Gegenstand oder zum Beispiel eine Arbeit. Wir haben gearbeitet die ganze Zeit, dann verlieren wir die Arbeit. Und für einige Menschen gibt es dann keinen Sinn im Leben mehr. Für die anderen kann es ein Mensch sein, der nicht mehr da ist und das gibt keinen Sinn im Leben mehr. Oder etwas Materielles oder was uns ausmacht. Wenn das Leben sinnlos ist, wenn etwas weg ist, dann ist es ein Gott. Denn Gott sagt uns natürlich und macht uns deutlich, dass es um seinetwillen immer sinnvoll ist zu leben. Auch wenn es unglaublich hart sein kann. Wir kennen den Begriff, dass man jemanden abgöttisch liebt. Dieses abgöttische Lieben, es hat es schon im Wort mit drin, dass wir jemanden so sehr lieben, dass es eigentlich ein Gott ist für uns. Die dritte Frage wäre, will ich etwas so sehr, dass ich bereit bin, dafür zu sündigen? Wahrscheinlich sind die meisten Kinder hier zu Hause und gucken zu über einen Livestream. Hier sind jetzt gerade nicht so viele oder es sind Berufsschüler. Aber es gibt ja einige Schüler und Schülerinnen hier unter euch. Und die Frage ist natürlich, ob es gut wäre, gute Noten nach Hause mitzubringen. Für die meisten Schüler ist es klar, natürlich ist es gut, gute Noten nach Hause mitzubringen. Aber die Frage steht, was darf man denn tun, um gute Noten zu bekommen? Darf man sich dann einen Spicker in die Hand klemmen? Mein Lehrer hat uns immer gesagt, ein Spickzettel ist super zum Lernen. Dann sollte man ihn wegschmeißen. Ist es denn legitim, für gute Noten abzuschreiben? Und ihr merkt, das ist so ein ganz kleines Beispiel, bei dem man etwas Gutes möchte, aber man wäre bereit zu sündigen und ich sage jetzt mal so ganz klar, Betrügen ist Sünde. Man wäre bereit zu sündigen, um etwas zu bekommen. Wir haben bei uns in Warndorf in unserer Gemeinde eine spannende Geschichte mit den Räumen unserer Gemeinde. Wir haben ein altes Gebäude gekauft, das ist wahrscheinlich knapp 100 Jahre alt und oben gibt es eine Anliegerwohnung. Und dieses Gebäude, das gehörte in einem bestimmten Zeitraum einem jungen Mann, der einen Fitnessclub besaß in diesen Räumen und der wollte sich seine Wohnung richtig schick machen und richtig toll ausstatten. Das hat er auch getan, hat er viel Geld reingesteckt und dann gemerkt, er hat kein Geld mehr, hat alles in die Wohnung reingesteckt. Ist es denn schlimm, eine schöne Wohnung zu haben? Das ist überhaupt nicht schlimm, eine schöne Wohnung haben zu wollen. Aber was er dann gemacht hat, ist, er hat dann einen Juwelier überfallen, um dann wieder Geld zu haben. Ist geschnappt worden, hat alles verloren. Diese Geschichte ist auch dumm, könnte man sagen, aber das ist die Art, wie wir als Menschen grundsätzlich funktionieren. Wir wollen gute Dinge, nicht unbedingt die bösen Dinge, wir wollen gute Dinge. aber wir sind bereit, dafür zu sündigen, um sie zu bekommen. Und die vierte Frage ist, bist du denn manchmal wütend oder richtig niedergeschlagen, wenn du etwas nicht bekommst? Das ist eine fiese Frage für Familien, wenn man nämlich Dinge zusammen plant und man möchte etwas tun, da muss man sich entscheiden. Und eine Person in der Familie bekommt ihren Willen nicht. Dann gibt es Leute, die oder Reaktionen, die entweder nach außen gehen und man wird wütend oder man wird total niedergeschlagen und ist komplett in sich versunken. Auch eine sehr krasse Reaktion. Wenn wir wütend werden, wenn uns etwas richtig ängstlich macht, von diesen Dingen oder wenn wir mutlos sind, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass wir etwas so sehr wollen, das ist uns so sehr wichtig, dass wir es nicht ertragen können, es nicht zu bekommen. Nun habt ihr vielleicht festgestellt, dass all diese Dinge gar nicht so schlimm sündig sind. Und wisst ihr, das war das bei den Göttern auch nicht unbedingt. Es war völlig okay, wenn man glücklich eine Reise übers Meer machen wollte. Das war gut, sich zu wünschen, dass der Acker gute Frucht bringt. Und das ist völlig in Ordnung, wenn man es gewollt hat. Aber die Mittel, sie zu bekommen, bedeuteten letztendlich, Gott beiseite zu schieben und jemand anders zu fragen und die Hoffnung auf jemand anders zu legen. Und so machen Menschen sich Götter, um Dinge zu bekommen, die eigentlich gut sind. Das sieht zunächst einmal ziemlich deprimierend aus für einen Menschen. Und vielleicht geht es euch so, auch wenn ihr über eure Sachen nachdenkt, die euch vielleicht durch den Kopf gegangen sind in den letzten 10 Minuten. Ja, was kann man denn da überhaupt machen? Kann man sich denn so gegen Wünsche wehren? Ist es denn schlimm? Was gibt uns Hoffnung im Kampf gegen die Götter, die sich bei uns bilden oder gebildet haben? Und das eine, was Gott im Alten Testament zeigt, und es ist wichtig, dass wir das genauso verstehen, das ist, dass Götzendienst schadet. Götzendienst versklavt. Es hilft nicht. Wenn wir an den jungen Mann denken, von dem ich gerade gesprochen habe, der den Juwelierladen ausgeraubt hat, bei ihm ist es direkt auf den Fuß gekommen. Er hat es getan und hat direkt die Strafe kassiert. Manchmal fühlen wir uns ja so, dass wenn man dagegen predigt oder miteinander redet und sagt, ey, das ist nicht in Ordnung, wenn du das machst, das ist nicht gut, dass man jemanden noch so die letzte Chance raubt oder ein bisschen Freude schlecht macht, wenn man doch selbst gerade voll die Probleme hat, in denen man steckt. Und diese kleinen Götzen, die geben uns etwas Hoffnung, etwas gute Aussicht und etwas Freude. Und das wird uns dann madig gemacht. Aber es stimmt nicht. Götzen geben uns keine Freude. Sie saugen uns aus. Und die Opfer, die wir diesen Götzen bringen, sie stürzen uns ins Elend. Das ist die Realität, die Israel immer wieder erlebt hat, die übrigens auch die Völker erlebt haben und was heute auch für uns nicht anders ist. Und manchmal ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass deine Wünsche wahr werden. Das muss ich jetzt nochmal sagen, glaube ich. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist manchmal, dass deine Wünsche wahr werden. Weil es Wünsche sind, die nur vordergründig gut sind, aber gegen Gott ausgerichtet sind und dich innerlich zerstören. Die ganze Welt versucht irgendwie trotzdem zu beweisen, dass Betrug sich dann doch manchmal lohnt, dass Ehebruch und Unzucht manchmal doch mehr Lebensglück und mehr Lebensfülle bewirken, dass Wut und Gewalt manchmal doch eine Lösung sein können in den Problemen, die wir haben. Und doch ist es nichts anderes, als Götzendienst zu rechtfertigen. Götzendienst schadet. Es schadet immer. Es hilft nie. Aber das ist nicht alles, was uns das Wort Gottes bereitstellt, um gegen die Götzen anzugehen, die wir in unseren Herzen haben. Als Gott Mensch wurde in Jesus, da hat er zum einen erlebt, was es heißt, angefochten zu werden. Und er hat gezeigt, was es heißt, zu widerstehen. Haben wir schon mal daran gedacht, dass Jesus auch Probleme mit Götzen hatte? Also nicht im Sinne, dass er gefallen ist, sondern in dem Sinne, dass er genau die gleichen Anfechtungen hatte. Der Teufel, der Inbegriff aller Götzen zusammengenommen, hat Jesus direkt versucht in der Wüste. Wir lesen diese Geschichte in Matthäus 4. Und als der Teufel Jesus versucht, versuchte er ihn genau an den Stellen, die Jesus eigentlich wollte und brauchte. Er brauchte Nahrung. Er wollte der Herrscher der Welt sein. Und der Teufel bietet ihm genau das an, was er eigentlich haben will und was gar nicht sündig ist. Wir lesen Kapitel 4 in Matthäus Evangelium ab Vers 8, da heißt es, da nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt, ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, dieses alles will ich dir geben. Einige würden sagen, ist ja keine besondere Versuchung, ja, wenn der Teufel einem die ganze Welt anbietet. Aber wenn wir daran denken, wozu Jesus in die Welt gekommen ist, dann war es doch die Welt zu gewinnen, für sich, die Menschen für sich zu gewinnen, ihr König zu sein, ihr Herr zu sein, alle Menschen zu sich zu bringen. Und wäre das nicht eine super Gelegenheit gewesen, ohne das Kreuz die Welt für sich zu gewinnen und sie zu haben? Ohne diesen hohen Preis zu zahlen. Was musste er denn dafür tun? Und jetzt kommt der Preis und der Teufel sagt, wenn du niederfällst und mich anbetest. Götzendienst ist eben immer Anbetung auf eine gewisse Art und Weise. Und hier haben wir den obersten Götzenmacher überhaupt, der zu Jesus hinkommt und sagt, du kannst es haben, es gibt nur eine Sache, bete mich an. Und was sagt Jesus? Jesus antwortet mit dem Prinzip des ersten Gebots und sagt, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Das ist das, was Jesus sagt. Er antwortet ihm mit dem Prinzip des ersten Gebots. Gott allein. Für uns bedeutet es, dass Jesus ganz genau weiß, was es heißt, versucht zu werden. Jesus weiß ganz genau, was es bedeutet, innerlich angefochten zu werden, genau bei den Wünschen, die wir haben und die eigentlich gut und richtig sind. Jesus weiß, was es heißt, an den Dingen gepackt zu werden, die wir fürchten und die uns Angst machen. Und Jesus will mit dir kämpfen gegen die scheinbar übermächtigen Götzen unserer Herzen. Das ist etwas, was wir in der Bibel finden, was unglaublich ist, dass Gott nicht nur sagt, dass er allein Gott sein will in unserem Leben, sondern Gott selbst auch uns hilft, dass er allein Gott ist in unserem Leben. Jesus kann. Er sagt, bevor er von der Erde geht, sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Niemand ist gezwungen, seinen Götzen ausgeliefert zu sein. Niemand kann sagen, niemand muss sagen, ich kann nicht anders. Das ist so heftig, das ist so eine krasse Sache in meinem Leben, die werde ich nie los. Dieser Götze ist zu stark. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist unser Herr. Wir sind alle Anbeter. Ob wir nun den geschaffenen Götzen anbeten würden oder die ungeschaffenen, die in unserem Herzen selbst sind. Oder der Gott, der nicht geschaffen worden ist. Wir beten alle etwas oder jemanden an. So gut, dass wir bei Jesus jemanden haben, der uns beisteht. Paulus sagt, denn es gibt solche, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt. Und so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Dieser Gott ist allein anbetungswürdig. Und er ist allein derjenige, der uns hilft, ihn anzubeten. Amen.